Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Frühstück in Westeros, einem inoffiziellen Podcast zur Serie Game of Thrones. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder bei uns reinhört. Ja, jede Woche sprechen der Jo und ich über die neueste Folge Game of Thrones und diskutieren dabei über, was es halt so zu diskutieren gibt. Handlung, Charaktere, Motive der Serie und so weiter. Und hoffen, und das ist das oberste Ziel, eine unterhaltsame Sendung für euch bereitzustellen. Ja, als Teil unseres Mutterpodcasts, des Lichtspielcasts, findet ihr uns unter diesem Namen bei iTunes. Also wer uns abonnieren möchte, und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen, sucht nach Lichtspielcast. Und über iTunes Reviews freuen wir uns natürlich auch. Gerne auch eine schriftliche, wo dann der Frühstück in Westeros erwähnt wird, aber auch einfach Sternebewertungen. Würden wir uns sehr freuen. Ja, wenn ihr uns sonst kontaktieren wollt für Feedback, Fragen aller Art, könnt ihr uns entweder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, das ist kinofilme.com/podcast und dort gibt es dann die Westeros-Kategorie, oder schreibt uns direkt eine Mail, westeros@kinofilme.com. Ja, wie immer noch vorweg kurz die Info, dass weder der Jo noch ich die Bücher gelesen haben, das heißt, Podcast dreht sich nur um die HBO-Serie Game of Thrones, nicht um die Buchreihe, und deswegen werden wir uns auch keinerlei Buchtheorien bedienen, die man nur wissen oder nur kennen kann, wenn man die Bücher gelesen hat. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht gern gespoilt werden und wir wollen auch euch nicht spoilen, und deswegen ist das der Weg, den wir eingeschlagen haben. Also wir versuchen uns wirklich nur in den Scheuklappen.
Und weil wir lesefaul sind.
Genau, weil wir faule Arschlöcher sind. Nein. In der Tat lese ich sehr viel, aber die Bücher habe ich nicht gelesen, die Game of Thrones Bücher. Warum eigentlich? Da könnten wir auch mal Bonusfolge zu machen.
Weil alle sagen, dass Buch 4 und 5 kacke ist.
Aha. Okay, ja, gut. Jedenfalls sind wir jetzt sowieso schon bei manchen Handlungssträngen weiter als das Buch. Also jetzt wird es eh immer schwieriger, dass das Buchleser uns etwas spoilen könnten, wenn sie wollten.
Mich würde an der Stelle interessieren, ob Buchleser sich von der Serie gespoilt fühlen. Also ob die Serie jetzt quasi nicht mehr anschauen.
Ich habe tatsächlich einen Arbeitskollegen, der sagt, er hat jetzt mit der Serie angefangen, aber er wollte eigentlich die Serie nicht schauen, weil er aufs Buch gewartet hat. Ich glaube, jetzt ist er eingeknickt. Jetzt hat er gesagt, okay, er fängt jetzt gerade an, er liest jetzt gerade irgendwie... Schaut jetzt gerade die dritte Season oder so. Jedenfalls das Wichtigste ist, wir werden sonst auch nichts spoilen von zukünftigen Folgen. Also wir haben nicht mal den Trailer zur Gänze gesehen, die hatten auch schon nicht gesehen und den aber gleich wieder vergessen. Mhm. Und wir schauen auch keine Previews oder so. Also wir wissen da wirklich nichts, was passieren könnte. Also alles, was wir so von uns geben, ist wirklich, sind einfach wildeste Hirngespinste und selbst ausgedachte Fantastereien. Manchmal mit einem Fünkchen Wahrheit darinnen. Genau, also wir spoilern aber natürlich alle bisherigen Staffeln und Folgen Game of Thrones. Inklusive natürlich der heutigen Folge, die da heißt Kriegsbeute, beziehungsweise auf Englisch, was die Sprache ist, in der wir die Serie schauen, The Spoils of War.
Ja. Und weil du gerade Hirngespinst erwähnt hast, mhm. Ich glaube, du hast es geschlussfolgert in einer der letzten Folgen,
ja,
dass sie Highgarden wegen dem ganzen Reichtum überfallen haben, ja, um die Bank zurückzuzahlen. Und
ja,
ich glaube, dein Hirngespinst war eins dieser Wahrheitshirngespinste.
Ja, auch ein blindes Korn findet mal einen Huhn. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Wir haben ja vor jeder Folge, oder zumindest nach dem Cold Opening, was es jetzt nicht so oft gibt, aber sagen wir grundsätzlich vor jeder Folge immer dieses schöne Intro mit der fliegenden Sonne über Westeros. Dieses Jahr kein Essos mehr. Das ist mal, ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben.
Ja, ich glaube.
Jedenfalls, wir befinden uns jetzt wirklich nur noch Westeros und wir kriegen ja immer die Schauplätze so gezeigt. Mhm. Eins davon ist immer Pike. Also zumindest jetzt in den letzten 2-3 Folgen war immer Pike zu sehen im Intro. Aber wir waren, glaube ich, noch nie in dieser Staffel, noch nie in Pike. Also die Hauptstadt der Iron Islands oder zumindest sozusagen der Regierungssitz auf den Iron Islands. Da waren wir jetzt noch nie, oder? Oder täusche ich mich?
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ist, weil Player von dort vorkommen.
Das könnte natürlich sein, der so die so quasi aus Pike in der linken Ecke Greyjoy!
In Gut, ja, und Böse.
Genau. Gute Greyjoys! Böse Greyjoys! Ja, genau, das könnte natürlich sein. Was wir nicht sehen, ist Highgarden, was deine Theorie ein bisschen unterstützt, weil die Player aus Highgarden sind jetzt alle ausgenockt. Wir werden vielleicht nur ganz kurz zur Queen of Thorns nur reden, aber jedenfalls Margaery war ja schon letzte Season ausgeschalten, da ist ja niemand mehr vorhanden, aber dort spielt ein bisschen was von der Handlung. Und das ist ja der erste Punkt, wo wir jetzt gleich sein werden. Highgarden, beziehungsweise The Reach ist so die Region, wo Highgarden ist, wo Jaime Lannister und Bronn, ich habe ihn sehr vermisst, muss ich sagen, sich so gegenseitig ein bisschen aufziehen und sie reden halt so, wie reich sie jetzt nicht alle sind und welche Schlösser sie nicht alle haben werden und dass der Bronn sich dann endlich eins aussuchen kann, weil ihm wurde ja eins versprochen, beziehungsweise ein besseres Schloss versprochen. Er hatte ja schon ein Schloss, aber das war, oder zumindest die Schlossbewohnerin.
Der Lannister Running Gag.
Genau, also die Schlossbewohnerin war nicht so ganz nach Bronns Geschmack, glaube ich, und er hat sie dann nur mal überreden lassen, auch noch dazumals zu einer Kommandomission nach Dorne mitzufahren, in Ausgleich gegen ein besseres Anwesen, höheren Rang, wie auch immer.
Mit schönerer Frau.
Schönere Frau. Ja, und jedenfalls ist dann der Schluss der, oder der Beschluss der, dass die Cersei ja Nahrung braucht und deswegen werden jetzt erstmal die Kornkammern, die metaphorischen Kornkammern geplündert. Also sprich, alle Bauern müssen abdrücken, was sie so an Nahrung hergeben können. Also nicht, was sie wollen, sondern es ist schon mit Zwang. Also gerade der Herr Tali, der einer ja mittlerweile jetzt zur Seite steht und der jetzt sozusagen seine die Familie, der eigentlich treu geschworen hat, verraten hat, nämlich den Tyrells, der wäre da, glaube ich, relativ skrupellos, so dass sogar Jaime und Bronn sich so ein bisschen anschauen, wow, okay, okay, übertreiben wir es mal nicht.
Ah, okay. So habe ich das irgendwie gar nicht gedeutet.
Ach so.
Ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht, aber ja, agreed.
Naja, später dann. Also wir kommen ja dann, wir besuchen ja diesen Schauplatz zweimal und wir werden es so machen wie die Serie, haben wir beschlossen, dass wir das sozusagen als Buchenden nehmen. Also wir fangen an in Highgarden, behandeln dann die anderen Schauplätze und zum Schluss, grande Finale, spielt wieder in Highgarden, werden wir uns auch als Finale dieser Podcast-Episode aufheben. Ja, sie reden dann nochmal drüber, dass quasi, beziehungsweise, ja, es geht halt um die Schulden, die sie die Lannisters oder die Krone vielmehr
immer bezahlen,
einerseits die Lannisters und andererseits natürlich die Iron Bank will auch ihr Geld wieder bekommen, weil sie sonst sehr nicht unterstützen werden.
Und was sie freundlich, aber subtil klar gemacht haben. Genau. Weniger subtil eigentlich. Und sie sagen auch diesmal wieder, ja, wir sind voll auf deiner Seite, wenn du einzahltest, wenn das Geld ankommt.
Genau.
Und ja, sie sagt dann, okay, mein Bruder kümmert sich drum, der macht das persönlich.
Ja, was so. Hast du dir da gedacht in dem Moment? Das ist ja oft so, solange nicht A passiert, kann natürlich B. Und dann passiert natürlich immer A, oder?
Nein, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Geld da eintrifft und die Schulden beglichen sind.
Okay.
Ja, es war für mich eine sehr überraschende Folge.
Okay. Ja, ich hatte schon so meine Zweifel. Also, nicht, ich habe nicht vorher gesehen, dass es so passieren wird, aber ich habe mir schon gedacht, okay, wenn das da jetzt so... Ich dachte ja eigentlich, wie jetzt Cersei und der Banker sich unterhalten, dass die Schuld schon bezahlt ist in dem Moment. Weil sie sagen so, ja, das ist die größte Rückzahlung, die es jemals gegeben hat und so. Aber dann erfahren wir, es ist noch nicht passiert. Es ist...
Am Weg.
Am Weg, genau. Das Geld wird demnächst eintreffen.
Ja, das hat man aber schon gesehen, dass das... Jamie mit dem Gold in der Gegend rum.
Ja, genau, aber er ist ja halt noch in der Gegend, noch nicht in King's Landing. Ja. Und ich weiß nicht, ob wann die Schuld bezahlt ist, weil theoretisch, ich weiß nicht, ob der Filiale in Highgarden vielleicht auch hat, die Iron Bank, oder ob jetzt Cersei theoretisch das Gold bis nach Braavos
schiffern muss. Also so hätte ich das interpretiert.
Wir kommen dann später nur dazu, aber ich glaube, erstmal ist die Schuld noch nicht getilgt. Ja. Ich glaube, so kann man das schon mal vorwegnehmen. Man sieht auch nochmal diese coole Karte, also diesen Kartenraum, den sie sich einrichten hat lassen. Ich finde, den könnte man öfters sehen, oder? Weil es hilft auch so ein bisschen dem Zuseher, wo wir jetzt eigentlich sind, weil...
Ja, wenn man manchmal Vogelperspektive-Aufnahmen sehen würden.
Genau, also man sieht es ja in dem Intro, im besagten Intro, aber da fliegt die Kamera kreuz und quer und man hat dann wirklich ein Gefühl von oben und unten Nord-Süd-Ost-West. Ich habe jetzt endlich versucht, mal eine Karte aufzutreiben, also kommen wir dann später noch dazu. Ja, genau, also das war jetzt erstmal Highgarden, es ist angerichtet, das Gold ist auf dem Weg nach King's Landing, aber noch nicht eingetroffen und Jaime und Bronn begleiten dieses Gold mitsamt der Lannister-Armee, beziehungsweise den verbündeten Häusern, also hauptsächlich den Talis, und wir werden sie jetzt mal hier verlassen und erstmal zu den anderen Schauplätzen gehen. Ich glaube, als nächstes wollten wir Dragonstone behandeln, oder?
Ja.
Genau, also dort kleines Gespräch zwischen Missandei und Danny, die irgendwie sich sorgen um die Unsullied, wo dann Danny irgendwie so meint, etwas zu erkennen in der Art, wie sich Missandei ausdrückt und fragt, was vielleicht passiert. Und Missandei sagt, ja, vieles ist passiert. Nudge, nudge, wink, wink. If you know what I mean. Zwinker, zwinker. Aber sie können da das Thema gar nicht weiter vertiefen, weil dann Jon Snow nach ihr ruft.
den Mädelsabend crasht.
Genau. Interessanterweise sagt er in diesem Moment, there's something, also er holt sie in die Höhle, zeigt ihr die Malereien und nennt sie auch Your Grace.
Also ich glaube, nennt sie die ganze Zeit, man hat es auch schon gesehen, einfach von der Inszenierung her, dass die beiden Damen oben stehen und er einfach viel, viel weiter unten, er inszeniert Vogelperspektive, sie aus der Froschperspektive, also wer da jetzt das Sagen hat, war eigentlich schon relativ klar.
Ja.
Und ich bin mir relativ sicher, um das vorwegzunehmen, dass er Bone wird.
Genau, wir erfahren es nämlich nicht. Also sie sagt, oder gehen wir noch ganz kurz, was ist jetzt in der Höhle? Einerseits besagt Strang Glass, das ist übrigens ein Korn, was dein blindes Huhn gefunden hat. Du hast richtig vermutet, dass diese Höhlen da zum...
Ja, man hat die Höhle so schon gesehen.
Also genau, die Höhle hat man gesehen, aber es war noch nicht klar, ob da jetzt das Strang Glass drin ist. Aber so ist es, ja. Sie haben offensichtlich Strang Glass gefunden. Aber nicht nur das, sie haben auch Höhlenmalereien oder eingeritzte...
Von den Children of the Forest und den First Man.
Genau. Wobei ich gar nicht gewusst habe, dass John so ein Anthropologe ist, der da gleich alles ableiten kann. Ja, na, die haben miteinander gekämpft gegen einen gemeinsamen Feind und das waren die Children of the Forest.
Ich glaube, er wollte sie einfach nur davon überzeugen, dass die White Walkers...
Ich glaube, sie hat das selbst eingeritzt.
Ich habe es kurz überlegt, ernsthaft.
Echt? Kurz überlegt. Das wäre natürlich ein gewiefter Winkelzug, gell? Ich möchte das noch nicht...
Ich glaube es nicht, weil der Charakter von ihm zu ehrlich für sowas ist. Ja, das stimmt. Aber ich habe den Gedanken wirklich kurz gehabt.
Ja, vielleicht war es ja nicht der John, aber vielleicht hat jemand das dort eingeritzt, um John ein bisschen zu helfen oder so. Gute Idee, und das habe ich noch gar
wir
nicht
gedacht. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, hat der John irgendwie Kontakt mal mit Children of the Forest gehabt? Ich erinnere der mich
John, noch. John glaube ich nicht, ne? Ne? Ich meine, er war da in, wie hat das geheißen, Hard Home, da war, na, ich glaube Children of the Forest haben wir bis jetzt nur in der Vergangenheit gesehen, beziehungsweise beim Three-Eyed Raven. Und da war eigentlich der einzige Stark der Bran Stark, genau.
Ja.
Na, ich glaube, der wird die Children of... Also, interessant, dass er die Children of the Forest eindeutig erkennt als alte Lebewesen, weil die meisten, glaube ich, sind ja nur Sagengestalten. Ja. Ich hätte mir an dieser Stelle... Ich meine, ich weiß, sie müssen jetzt immer effizienter werden, glaube ich, aber an der Stelle hätte ich mir einen Charakter wie die... Ich weiß nicht, von mir aus die Red Priestess, wie heißt sie? Carys van Houten.
Melisandre,
danke. Gewünscht, die... Bisschen das Know-how.
Glaubwürdiger macht.
Ja, genau.
Sie sind mittlerweile ziemlich zielorientiert und.
Ja. Also irgendwie irgendeinen Meister, der ihn begleitet, der ihm sagen kann: Oh, da sind die Children of the Forest oder irgendwas, keine Ahnung. Weil
ich meine, es kann natürlich sein, dass vorher schon einer drin war, ja, der das für Johnny. Aber es ist mühsam. Also mittlerweile, sie haben uns jetzt wirklich 6 Staffeln lang jede Klopause in einem Wirtshaus zeigt und mittlerweile wird einfach alles übersprungen und. Schlacht, Schlacht, Schlacht. Wichtiger Dialog. Schlacht, Schlacht, Schlacht. Ziel. Ja. Es wirkt irgendwie so, als wäre ihnen jetzt die Zeit ausgegangen.
Ja, wirklich. Also entweder sie sagen, wir wollen jetzt die Fans dafür belohnen, dass wir es jetzt so lange rausgezögert haben alle, oder sie sagen echt, wir haben nur 2 Staffeln.
Es ist wirklich ein Bruch in der Erzählzeit einfach.
Ja. Ja, es ist... Ich weiß nicht, ob sie es Bruch nennen würde, aber es ist schon... eine Beschleunigung zumindest, ja. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Thema, du hast vorher schon angesprochen. Danny verlangt von John, dass er, also wieder mal...
kniet.
Das kniet, genau. Sie sagt, I will fight for you, beziehungsweise I will fight for the North, when you bend the knee.
Und, also ich gehe davon aus, dass er es früher oder später machen wird, weil ich auch ehrlicherweise glaube, dem John ist komplett wurscht, was da im Süden passiert. Der will die White Walker besiegen und wer da unten am Thron sitzt, ist ihm komplett egal.
Ja.
Und also er will den Thron ja nicht. Er will.
Das ist richtig. Und sagt er, hat er im Norden wirklich mal gesagt, er macht es nur, weil sonst quasi
niemand da ist.
Oder weil die anderen wollten, dass er es macht eigentlich.
So. Aber bevor er noch groß knien kann, crasht Tyrion die Party mit Gefolgschaft und sagt, Hüstel, Hüstel, irgendwas ist da schiefgegangen. Someone stole a lot of money und unsere Verbündeten alle miteinander.
Wir haben jetzt aber eins noch übersprungen. Bevor der Greyjoy ankommt, ich meine, wir wissen jetzt, oder haben wir schon gesprochen, dass, nein, haben wir noch nicht. Die Information, Varys und Tyrion tauchen auf und überreichen der Danny die Information, dass sie Castle
Rock eingenommen haben. Ja, meine ich, das
habe ich gemeint. Sorry, ich habe jetzt irgendwie da mir verhört. Sorry, okay. Also, ja, dann, bitte, fahr fort, sorry.
Also Tyrion bringt Nachricht, dass bei dem Schlachten da was nicht ganz so gut hingehört hat.
Ja, okay.
Beziehungsweise er sagt, Castle Rock haben wir erobert. Hm. Und sie sagt, yay, aber er sagt dann, naja, nicht so yay.
Und ich habe jetzt Tyrion und Theon.
Ja.
Entschuldigung. Mehr cool.
Was aber dann spannend ist, sie sagt dann, I am at war and I'm losing. What should I do? Zum John. Also sie bezieht ihn jetzt aktiv quasi ein und sieht ihn offenbar schon als Verbündeten.
Ja.
Und macht ihm auch recht schnell klar, dass wenn sie da unten verliert, da oben nichts sein wird, was ihm John hilft.
Ja. Ja, sie sagt da enough with the clever plan. Also in dem Moment ist sie echt, ich weiß nicht zum ersten Mal, aber sie ist wirklich sauer auf den Tyrion. Und es bewahrt sich so ein bisschen das, was die Queen of Thorns ja schon gesagt hat, hey, horch nicht immer auf diese gescheiten Männer. Mit dicken Anführungszeichen, wie es die Queen of Thorns verstanden hat. Also es gibt immer Männer, die da einreden wollen, was der klügste Plan ist. Und sie hat nie drauf gehört.
Ja, wobei sie dann so sagt, was für eine Königin wäre ich, wenn ich nicht bereit wäre zu sterben. Und Tyrion sagt, eine clevere. smart one.
Ja.
Und
ja, mir tut der Tyrion ein bisschen leid, weil ich glaube, man.
Er ist missverstanden.
Ja, naja, nicht nur missverstanden. Der hat Pech gehabt. Ich meine, du kannst ja nicht immer recht haben. Der Plan war sicher nicht so schlecht, dass man Castle Rock einnimmt.
Mm.
Und wir wissen jetzt noch nicht genau, was jetzt Euron Greyjoys Flotte mit den Unsullied angestellt haben. Das wissen wir noch nicht.
Wir sollten nachher generell drüber reden, wer aller gefehlt hat in der Folge und wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Mm. Stichwort Hound.
Aha.
Ja, ich glaube, mit Dragonstone vorläufig war es das eigentlich, oder?
Ja, naja, ja. Na, machen wir noch kurz. Also, machen wir es fertig. Machen wir es fertig, ja, okay. Dragonstone. Bleiben wir gleich dort. Also wir kommen dann später nochmal nach Dragonstone zurück. Wo dann der King John bzw. King Snow, also der was, ist ja nicht ganz sicher, wie ihn jetzt Missandei vorstellen soll. Und sie haben da so eine kleine, ja, so eine kleine Flavor Diskussion, wo es darum geht, dass ja in der Heimat von der Missandei, Narth nennen sie es, glaube ich,
Keine Bastards,
weil keine Hochzeiten, also keine Heiraten. Und dieses Konzept eines unehelichen Kindes gibt es dort nicht. Ja. Interessant, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das jetzt was großartig in der Geschichte weiterbringt oder nur ein bisschen Filler-Material.
Ja, einfach die Welt.
Voll okay. Ich meine, eh schön, weil wir rasen jetzt durch die Handlung, da kommt sowas ja dann gerne mal zu kurz.
Ja, nein, das habe ich auch ganz schön gefunden.
Ganz, ganz interessant, dass dann, also sie spricht dann eben davon, dass ja alle, die ganze Gefolgschaft von der Dany alles Freiwillige sind. Also die haben die Königin gewählt und nicht, sie wurden nicht jetzt da unterworfen oder so. Und der was fragt dann so, ich glaube, in halblustigem Ton, ob er nicht die Seiten wechseln darf. Scheint recht angetan zu sein von der Dany. Ja, und dann kommt jetzt der Plotpoint, den ich dachte, du sprichst ihn an, aber da habe ich mich natürlich geirrt.
Theon landet episch wie Christoph Kolumbus.
Ich glaube, in Dragonstone kann man nur so an Land gehen, oder?
Episch.
Episch, und dann muss man den Boden küssen. Und
Theon hätte ja auch, keine Ahnung, kauernd hinten im Boot sitzen bleiben können, während in die Greyjoys. Und das letzte Mal, wie wir ihn gesehen haben, haben sie ihn verarscht, weil er sich nicht mutig verhalten hat, und da landet er jetzt als ja der Eroberer.
Ja, ich glaube.
Wobei ich mal anmerken muss, ich liebe, wie er spielt.
Super.
Alfie Allen, oder?
Ist ja, es? Genau.
Er spielt so überzeugend. Er hat einerseits irgendwie jetzt doch so ein bisschen Würde, trotzdem auch irgendwie diese Trauer und diesen Schmerz. Also,
ja, kannst du nur erinnern in der ersten Season, was das für ein arrogantes Arschloch war?
Voll.
Und das hast du ihm abgekauft, und dann extrem wurde er großartig. Einfach Vom Ramsay da so misshandelt, und jetzt ist er halt
gebrochen.
Andere Person, ja. Null Selbstvertrauen und komischerweise einen sehr interessanten Zugang zum Tod. Also er spricht in dieser Folge wieder, dass er eigentlich schon tot sein sollte. So. Also sie fragen ihn, irgendwie so, ich glaube, du bist tot, und er sagt so, ja, ich soll es ja sein eigentlich. Aber er überlebt es irgendwie immer wieder, und ich glaube, er sieht es so ein bisschen als seine Bestrafung an, dass er immer weiter überlebt oder irgendwie so.
Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, nachdem wir jetzt doch schon relativ weit im High Fantasy sind und nicht im Dark Fantasy, dass er noch seine Rolle spielen wird, wie Gollum in Herr der Ringe.
Ah, okay. Wobei der Gollum-Arc ja ein sehr interessanter ist. Der geht ja dann eigentlich mit einer sehr bösen Tat von uns.
Naja, aber ohne ihn wäre es nicht passiert.
Ja. Ja.
Andere Geschichte.
Reden wir lieber über Harry Potter. Ja, also sie reden dann kurz drüber, dass die Yara gefangen geworden ist und sonst die Flotte quasi aufgerieben ist. Theon und John treffen jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufeinander.
Ja.
Und John ist so nicht gerade so happy, was mit Theon so passiert ist in letzter Zeit. Also ist auf dem Theon sehr grantig.
Ja. Naja, er hat seinen Bruder verraten, das muss man auch dazu sagen.
Ja, exakt. Und ja.
Während er eigentlich das genaue Gegenteil machen hätte sollen, nämlich die Greyjoys auf Seite des Starks in die Schlacht führen.
Genau. Und er sagt dann, also John sagt dann, wenn du das nicht mit Sansa, wenn du nicht Sansa gerettet hättest sozusagen, dann würde er ihn jetzt gleich umbringen. Irgendwie so.
Ja.
Ja, und dann kommen wir drauf, hey, wo ist eigentlich Danny? Das würde uns dann zum Finale bringen, aber da werden wir jetzt nochmal kurz einen Deckel drauf machen.
Ja, wobei ich mir da gedacht habe, ja okay, sie wird halt gegangen sein, weil die da mal anbiefen. Mir war nicht klar, dass sie da gleich aufs Motorrad springt quasi.
Ja.
Ja, dann geht's nach Winterfell, oder?
Genau, dort haben wir sehr viel, ja, eher dialoglastige Szenen.
Ich glaube, es fängt mit Baelish und Bran an, oder?
Richtig.
Baelish gibt Bran den Dagger, den Valyrian-Steel-Dagger.
Genau.
Valyrian war der Film. später sagt Sansa, er gibt da nur was, wenn er glaubt, was dafür zu kriegen. Mhm. Was spannend insofern ist, weil es zeigt, dass Sansa ihm schon nicht mehr wirklich vertraut, sondern ihn zwar duldet, aber sich nicht mehr von ihm verführen lässt und auf der Nase herumreiten lässt. Also ja. Ich glaube, sie versteht schon.
Aber sie duldet ihn immer noch an ihrer Seite.
Ja, weil also er halt eine riesen Armee hat.
Einerseits, aber ich glaube, grundsätzlich hört sie sich seinen Rat an. Ob sie ihn befolgt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, sie hört ihn sich an und wird dann wahrscheinlich immer sorgfältig abwägen, ist das jetzt etwas, was ihm was bringt oder ist es, was es allen bringen könnte. Versucht wahrscheinlich immer so ein bisschen sein Game
zu spielen.
Ja, oder zumindest abzuschätzen, was er für ein Game spielt. Irgendwie sowas. Baelish bekräftigt in der Szene auch nochmal, dass er ja die Cat so geliebt hat, also Brans Mutter. Und der Dolch wurde, glaube ich, auch verwendet, um Cat umzubringen, oder? Ich glaube, davon redet er.
Ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Er war ursprünglich dazu gedacht, in der ersten Staffel Bran zu töten. Also da gab es irgendeinen Assassinen mit diesem aus irgendeinem Grund sehr wertvollen Dolch. Also nicht das.
Ich glaube, er ist besonderer Dolch bei der Valyrian.
Bräuchte, ist, oder? Um Valyrian. Ah. Ja, aber der ist sehr besonders. Warum braucht man so einen besonderen Dolch, um ein kleines Kind umzubringen? Weil der sollte ja damals, also dieser Assassine sollte damals den Bran umbringen, weil der gesehen hat, wie Jamie und Cersei was miteinander gehabt haben.
Vielleicht hat der Assassine einfach, weil er einer der höchsten in seiner Gilde ist, einen stolzen Dolch zur Auszeichnung bekommen.
Irgendwas ist da noch. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, da zu recherchieren, aber ich glaube, dieser Dolch ist nicht umsonst jetzt wieder in Winterfell und da passiert auch noch irgendwas. Wir kommen dann später nur zu einem Blickkontakt mit Baelish und Arya. Da
absolut.
Möchte ich dann auch nochmal drüber reden.
Absolut.
Vielleicht kommen wir dann wieder zum Dolch. Jedenfalls in dem Moment.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Dolch irgendwann im Baelish stecken wird.
Das ist natürlich interessant. In dem Moment, wo die zwei miteinander reden, sagt der Bran. Betont er wieder, dass er eigentlich nicht mehr Bran ist, sondern jetzt der Three-Eyed Raven.
Wie hast du das gefunden?
Ich meine, irgendwie, es ist so seltsam. Einerseits sitzt ein Kind, mehr oder weniger, ein Jugendlicher, junger Erwachsener höchstens, und du merkst ihm irgendwie an, dass er alles um ihn so ein bisschen langweilt, weil er halt doch alles sieht die ganze Zeit und schon tausende Jahre hinter sich hat.
Und er betont ja immer Geiste. Wieder, dass er nimmer Bran ist.
Genau.
Dass und er sich dann noch erinnert, wie es war, Bran zu sein, aber ja. Dass es jetzt nimmer ist.
Ja.
Also mich nervt er ein bisschen.
Ich meine, er hat ja nicht viel Screentime. Jetzt hat Gott er seinen Rollstuhl, dass er so ein bisschen rumrollen kann.
Wieder zu seinem blenden Baum rollen kann.
Was ich rollen lassen kann, ich glaube. Ja, wir haben dann, also was ich nur rauswürde, er sagt in dem Moment, Chaos is a ladder. Und irgendwo kam das schon mal vor, dass ich hab's jetzt, vielleicht kannst du nochmal kurz die Szene erläutern, wo Bran und Mira sich verabschieden und ich versuche das nochmal ganz kurz.
Ja, Bran steht in seinem Zimmerchen, in seiner Kemenate und hat seinen neuen tollen Rollstuhl und Mira kommt rein und sagt, sie geht jetzt, weil er ist ja genauso sicher, wo er sonst auch sicher wäre. Überall im Norden ist es quasi gleich sicher oder unsicher. Und sie möchte, wenn der große Storm losgeht, bei ihrer Familie sein. Wobei mir nicht ganz klar war, wo ist ihre Familie, wissen wir das?
Na, aber ich glaube, sie ist ein Wildling mehr oder weniger. Also sie wird dann mit den anderen Wildlingen irgendwo unterwegs sein. Ja.
Okay, ja. Und sie sagt dann halt so, Vierte, und er sagt, Baba, und sie sagt, was, das war's? Und er sagt, ja, danke. Und sie sagt, Alter, mein Bruder ist für dich gestorben, Hodor ist für dich gestorben, ich wäre für dich gestorben.
Der Summer, also sein Sohn, ist gestorben.
Alle sterben
Sohn,
für die.
Was sag ich, Sohn? Wolf?
Alle sterben für die, nur du sitzt in deinem kleinen Rollstuhl und sagst, danke.
Genau.
Und, ja, ich sag ja, er ist mir unsympathisch. Er ist ein nicht sehr freundlicher weißer Mann.
Hm. Ja, genau. Er ist zu weise für sein eigenes Wohl. mittlerweile kann ich da sagen, wo wir das schon mal gehört haben. Lustigerweise sagte Littlefinger zum Varys genau das. Chaos isn't a pit, chaos is a ladder. Und irgendwas ist da los. Weil letzte Folge hat der Baelish das Sansa fast das Server gesagt, bezüglich du musst immer dran denken, dass, also quasi immer das ganze Spiel im Auge haben, alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, damit du immer weißt, was passieren könnte und immer einen Plan hast. Und in der selben Folge, ich glaube es war letzte oder vorletzte Folge, hat Bran gesagt, er sieht immer, was passiert und er weiß immer, was passiert. Also hat das genauso gespiegelt, nur mit weniger Konjunktiv. Also irgendwo haben die beiden sehr eigenartige Connection.
Oder, das ist ein Sprichwort in Westeros.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, kann durchaus sein. Also Sprache hat durchaus Bedeutung in Game of Thrones.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen zu viel Zufall?
Weiß ich nicht.
Ja. Ich meine, ich finde es ja lustig zum Beispiel. Es gibt einfach in dieser Welt verschiedene Leute, die denselben Namen haben. Zum Beispiel Lyanna Stark und Lyanna Mormont. Ja. Haben denselben Vornamen. Was vollkommen realistisch ist, weil es gibt bei uns auch viele Politiker, die, weiß ich nicht, Sebastian oder Christian hassen, und das ist kein Name, der sonst nicht vorkommt in der Welt. Also es gibt nicht nur unterschiedliche Namen durch die ganze Welt. Und das ist eine Form von Realismus. Also
absolut. Vielleicht
hast du recht, das ist nur ein Sprichwort.
Nein, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich bin auch noch immer nicht überzeugt davon, dass Varys irgendwas Übermagisches, Bedeutsames ist. Um auf die letzte Folge zurückzugreifen, also auf unsere letzte Podcast-Folge.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, Bran sitzt halt rum und weiß viele Dinge und mischt sich nicht ein, und er gibt den Dagger dann im Endeffekt Arya zurück, weil er sagt, was soll ein Krüppel mit einem Dolch?
Genau, der hier auch große Reunion, also Arya umarmt den Bran und Bran sagt so, bist da wieder da.
Schön, cool. Ihr habt mir gedacht, du gehst nach King's Landing.
Ja.
Was aber natürlich zeigt, also was zumindest für die Arya zeigt, dass Bran tatsächlich sehen kann.
Ja, und was es uns aber auch zeigt, ist, dass er nicht 100% die Zukunft vorhersehen kann.
Nein, er hat den Moment gesehen,
ja,
wo sie selber noch nicht gewusst hat, dass sie umdreht.
Ja, genau, okay. Also das schon, aber er hat dann nicht gesehen, dass sie am Weg nach Winterfell ist.
Genau.
Also er wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht die Zukunft von Arya. Also es ist anscheinend so...
Also kann er scheinbar nur in die Vergangenheit schauen und nicht in die Zukunft, würde ich sagen.
Das wissen wir nicht.
Oder vielleicht, er war halt einfach nicht fokussiert darauf.
Ja. Vielleicht hat er vor 3 Jahren schon gesehen, dass die Arya irgendwann mal in dieser Crossroad sein wird oder so. Ja. Er sagt, I see quite a lot now. Was auch immer das heißt. Also er sieht einiges, ja.
Wirklich hilfreich ist er dabei halt noch nicht.
Ja.
Er sitzt zumindest drum und klugscheißt
für seine Mitmenschen. Genau, klugscheißt drum. Auch in dieser Folge wir haben hier 2 Stark Reunions in Wirklichkeit sogar. Nämlich kurz davor auch Arya mit Sansa.
Mhm.
Also sie wieselt sich so an diesen Wachen so vorbei.
Ich bin ja davon ausgegangen, dass sie töten wird.
Weiß ich nicht.
Also na, kurz.
Ich schätze nicht so ein. Ich glaube nicht, dass sie so.
Na, nachdem sie gesagt hat, ich komme so oder so in die Burg rein.
Ich glaube, sie meint, dass sie einfach kein Hindernis sind. Ich glaube, das wäre unter ihrer Würde, diese beiden
Waffen
umzubringen. Das sind außerdem eigentlich ihre Untergebenen,
ja,
wenn sie ja Teil der Königsfamilie ist. Nein, da habe ich nie dran geglaubt, dass sie die jetzt
umsetzen. Zur Verteidigung der Wachen muss man halt auch sagen, woher sollen die wissen, wie die Arya ausschaut?
Ich meine, ja, da sind Jahre vergangen, da war es nur ein kleines Kind, wie man...
Sie ist jetzt nicht unbedingt auf jeder Münze drauf oder so.
Genau. Ja, also ich glaube, sie hätte den Wachen höchstens einen Klaps auf den Hintern gegeben, um sie bloßzustellen, aber sie hätte sie nicht verletzt oder umgebracht.
Ja, stimmt, ja.
Genau, aber die Sansa auf den Hinweis hin, dass ihre Schwester in Winterfell sei, weiß sie sofort, dass sie unten in der Krypta sitzt, wie auch immer, sich aufhält und die Statue ihres Vaters betrachtet. Und da haben sie dann eine kleine Plauscherei und wir haben wieder diesen einigermaßen seltsamen Moment, dass sie so sagt, ja, ich habe eine Liste, wo ich alle Leute umbringe. Haha. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Sansa hat einiges durchgemacht. Vielleicht findet ihr das wirklich lustig. Oder hat sie
geglaubt, dass Sansa... Ich glaube, sie hat sich nicht recht geglaubt in dem Moment.
In dem Moment. Aber später, wie dann Bran davon redet, ist ja klar, aha, sie hat wirklich eine Liste. Und sie tut dann nicht sonderlich überrascht. Die ist dann so, ach so, du hast die wirklich, wer ist denn noch drauf? Und sie sagt dann nur so, die meisten sind eh schon tot. Genau. Ja, und das Einzige, was dann noch passiert in Winterfell, ist, wir sehen zuerst nur Podrick und Brienne, die immer brav üben. Arya stößt dann später dazu. Dann haben sie eine coole kleine Szene, wo sie gegenseitig ihre Waffen bewundern und ihre Rüstung und so weiter. Oder Rüstung kann jeder, aber es geht wenigstens nur um diesen Dolch, den jetzt Arya trägt.
Und dann verarscht sie Brienne ganz gut.
Ja, also es ist halt so der Kampf klein gegen groß.
Und klein zeigt groß, dass klein genauso mächtig ist.
Genau, sie kämpft hier in feinster Bravos-Manier mit ihrem kleinen, wie nennt man so einen Fechtdegen vielleicht, mit Nadel jedenfalls. Wie fandst du die Choreografie dieses
Kampfs? Ganz gut eigentlich. Also ist nicht umwerfend, aber haben schon schlechtere Battles in Game of Thrones gesehen. Mhm. Also ich schlechtere Duelle.
Es ist immer sehr schwierig, etwas glaubwürdig darzustellen, dass einfach allein die Wucht so eines Schwerts irgendwas.
Das hat sich aber, finde ich, enorm gebessert. Also ja. Ich habe zum Beispiel früher gefunden, in den früheren Staffeln, mir fallen gerade die Namen nicht mehr ein, wo der Mountain in Viper tötet und wo er noch so ewig lang um den Mountain rumtänzelt.
Ja.
Den Kampf habe ich zum Beispiel extrem anstrengend und lang und unnötig unspektakulär gefunden.
Aha, okay. Und
da hat sich wirklich seit Jon im Norden gegen die White Walker gekämpft hat, das waren so die ersten Kämpfe in diesem Fischerdorf, die wirklich auch, wo sie sich um die Choreografie ein bisschen mehr bemüht haben.
Hardhome, ja.
Da seitdem, und ich meine Battle of the Bastards, also da hat sich wirklich viel getan.
Ja, na, ich fand's cool. Also man merkt halt, rein von der Masse und von der Dynamik, von der Wucht her, wird Brienne wäre natürlich haushoch im Vorteil, aber Arya braucht nur ausweichen. Sie ist schnell, sie weicht aus, sie muss gar nicht parieren, sie kann einfach zur Seite steigen und sich drunter durchducken. Hin und wieder einen kleinen Klaps, um das Schwert ein bisschen abzulenken, sodass es nicht zu unrealistisch ist, weil ich glaube, so richtig parieren kann sie damit nicht.
Nein.
Das wird das Schwert nicht lange aushalten. Ich meine, es ist Valyrian Steel, Needle ist glaube ich auch valyrischer Stahl. Und Brienne hat auch die hat glaube ich Oathbreaker, oder? Das Schwert, was ihr Jamie gegeben hat, ja. Also zwei recht teure valyrische Stahlschwerter. Genau, und letzten Endes ist sie dann schon entwaffnet, aber kann dann mit dem Dolch noch zum angetäuschten Todesstoß ausholen. Und dann noch die Frage von Brienne, who told you how to do that? Und was antwortet Arya?
No one. Also, ja, stimmt, genau.
Was
voll, sonst? Voll, absolut, ja.
Ich hab's sogar aufgeschrieben. Genau. Und wieder, also ich glaube, ich habe zwei oder dreimal in meine Shownotes stehen, Baelish schaut zu bei dem Ganzen.
Absolut,
Baelish. In dem Fall Sansa auch, aber Baelish.
Und ich finde, so richtig amüsiert ist er nicht. Also so richtig cool findet er es nicht, dass Arya da ist.
Nein, ich weiß nicht, war mir nicht ganz sicher.
Ja, eben, man ist sich nicht ganz sicher. Ja, aber
vor allem, sie schauen sie dann so an.
Und er nickt dir so höflich zu, genau. Aber...
Ja, ich weiß nicht, ob es höflich ist oder so, aha. Ich weiß, wo du gelernt hast. Oder vielleicht sowas. Also, ich weiß nicht. Und vor allem, noch verstörender ist dann, dass Arya verwundert reinschaut. So habe ich das interpretiert. Sie schaut dann so...
Ja, aber sie hat vorher schon gewusst, dass er da ist.
Eben. Aber sie hat auch irgendwas gesehen in seinem Blick. so irgendwie so Game-Recognizing-Game-mäßig,
weiß ich nicht,
dass Baelish gesagt hat, aha, ich sehe da einen aus House of Black and White oder ich weiß nicht, oder ich sehe da einen sowieso, und Arya erkennt dieses Erkennen und denkt sich, ach so, der ist auch von dort. Weiß ich nicht, ich will nicht sagen, dass
Baelish
jemand aus House of Black and White ist, aber Baelish ist mehr als er vorzugeben scheint. So viel will mittlerweile, also ich sag, Varys und Baelish sind beide mehr als wir glauben, von ihnen zu wissen. Zumindest mittlerweile. Vielleicht waren sie es vor 2 Staffeln noch nicht oder vor 3, 4 Staffeln. Aber, also zumindest Baelish. Aber irgendwas
ist ein Busch.
Ist ein Busch. Also gerade mit Baelish, ich weiß es nicht, was der noch vorhat, was er da zu tun hat.
Ich weiß nicht, also ich sehe ihn mehr so als einfach Politiker halt. Er spielt Schach.
Hm.
Gut. Und Varys auch. Und aus dem Grund sind beide noch im Leben. Aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt Nachkommen der Children of the Forest oder irgendwas sind. Oder Magier oder...
Okay.
Oder
wir werden sehen. Wir werden sehen.
Oder geheime Travestiekünstler oder so. Man weiß es nicht.
Also, du darfst mir das eine drucken, wenn ich hier vollkommen falsch liege.
Aber in 2 Staffeln, ich werde da darauf zurückkommen.
Jetzt auf jeden Fall reindrücken, wenn ich recht habe. So, nun denn. Ich glaube, dann ist es jetzt für uns Zeit, wieder nach Highgarden zu gehen.
Ja, genauer, wir gehen beide davon aus, oder, dass der Dolch irgendwann im Baelish landen könnte.
Nee.
Also, nein, glaubst du nicht?
Es wäre interessant, dass... Na, ich glaube es nicht. Weil ich glaube nicht, dass Baelish dem Bran den Dolch gibt, der gibt dann Arya weiter und Arya steckt den dann wieder in den Baelish rein. Ich glaube, das ist schon ums Eck. Das ist nicht poetisch genug, weißt du?
Ja, aber vielleicht, mir fällt gerade ein, vielleicht
hat Mörder den Dolch überreichen oder
irgendwie. Vielleicht hat. Ja, aber wir sind eigentlich, ich habe noch immer die Hoffnung, dass das Game of Thrones jetzt nicht so sehr in dieses High-Fantasy-Zeug fällt, wo es eben nicht nur um dieses poetisch-dramatische Shakespeare geht.
Okay.
Sondern wo genau dann sowas passieren kann. Oder Baelish einfach an einer Krippe stirbt. Was in den ersten Game of Thrones Staffeln durchaus möglich gewesen wäre. Mittlerweile ist es halt High Fantasy Shit, wo sowas sicher nimmer passiert. Aber vielleicht hat er so erkennend geschaut, weil er gesehen hat, dass sie den Dolch hat. Kommt mir gerade.
Guter Hinweis. Ja, das könnte natürlich sein.
Dass er sich denkt, spannend.
Wobei, wäre dann nicht ein bisschen mehr verbittert, also mehr verstimmt gewesen.
Na, weil er ist nicht verstimmt, weil er ja immer mit allem rechnet. Und der denkt sich, aha, so ist das also ausgegangen. Das habe ich natürlich geplant.
Habe ich gewusst. Habe ich schon gewusst. Passt. Vielleicht ist es einfach nur sein einstudiertes habe ich gewusst. Nicken. Du kannst mir nichts vormachen, mäßig. So. Dass er das einfach immer macht. Ganz egal, ob er jetzt Ahnung hat, was er gegenüber macht oder nicht. Der tut immer Wissen. Naja, ich glaube, wir werden ja, ich meine, wie viele Folgen? Jetzt sind wir schon über die Halbzeit. Ich glaube, 7 Folgen hat diese Staffel. Wir befinden uns jetzt nach der 4. Also es gibt noch 5, 6, 7. Es gibt noch 3 Folgen. Wenn ich mich nicht vertue, aber ich bin relativ sicher.
Ich fürchte auch, das ist wenig.
Jetzt kommen wir zum Grande Finale. Oder möchtest du davor noch kurz sprechen, wen wir diese Folge nicht gesehen haben?
Nein, wir haben diese Folge nicht gesehen, den Hound, und den vermisse ich insofern, weil er mit der ganzen Ich-sehe-im-Feuer-Sache in der ersten Folge, glaube ich, war das, eigentlich so eingeführt worden ist, als wäre seine Handlung jetzt irgendwie noch von Bedeutung, und das ist einfach weg, für immer. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die dann einfach, dass vielleicht im Finale der Staffel, so in Folge 7 oder so, dann diese Schlacht zwischen White Walkern im Norden, bei dieser, wo sie hinmarschieren scheinbar,
ja,
stattfinden wird. Dass da dann einfach plötzlich die Brotherhood Without Banners auftaucht und dass da der Hound dann wieder dabei ist. Dass das einfach nur war, oh, er hat im Feuer gesehen, sie haben eine Mission.
Mhm.
Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass er jetzt einfach weg ist.
Das wird die, wie soll man sagen, die verdiente Deus Ex Machina werden.
Na, ja, also wir rechnen.
So wie Missandei bei Jon Snow war, um ihn wieder zu beleben. Du hast es früh genug eingeführt, dass die Leute dorthin am Weg sind, sodass es nicht gekünstelt wirkt, wenn die auf einmal irgendwo im Norden auftauchen. Hey, wir sind jetzt da und wir können Leute wiederbeleben. Wir können, weiß ich nicht, wenn es auch nur kämpfen ist. Wir sind jetzt jedenfalls Lord of the Light Anhänger und wir sind jetzt auch da. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Es gibt wirklich 7 Folgen dieser Staffel.
Lass mich kurz prognostizieren. Danny wird sterben im Norden auf einem Drachen reitend und sie bringen sie zurück, damit sie diese Prophezeiung erfüllt.
Welche Prophezeiung? The Prince Who Was Promised. Genau. Okay. Oder Princess halt.
Ja.
Okay. Ich möchte dich fragen, findest du es ein Spoiler, wenn ich dir jetzt sage, wie die nächste Folge heißt? Ja, das ist ein Spoiler, oder? Ich werde es nicht sagen.
Und ich werde es
Jetzt auch nicht weiter
nächsten Montag auf Sky sehen, wenn es den deutschen Titel mir ins Gesicht schmeißt.
Exakt. Also ich sage jetzt mal, wer jetzt wirklich sehr überhaupt nicht gespoilt werden will, soll jetzt mal nicht schauen auf die Wikipedia, wo steht, wie die nächste Folge heißen wird. Könnte etwas vorwegnehmen, würde ich jetzt mal behaupten.
Heißt die Folge Der Tod von Jon Snow?
Alle sterben, heißt sie. Na, natürlich nicht. Gut, ich dachte eigentlich, wir haben Cersei nicht gesehen, aber das stimmt gar nicht, die haben wir kurz gesehen. Wie wir nicht gesehen haben, war Euron Greyjoy, beziehungsweise Yara Greyjoy, also
kein Schicksal wissen wir eigentlich nicht, oder?
Nein, wir gehen nur davon aus, sie sind jetzt irgendwo eingekehrt. Gott.
Richtig,
aber wir wissen jetzt auch nicht, was Euron. Okay, Euron Greyjoy ist theoretisch in Casterly Rock gewesen, aber so wie die da jetzt rumreisen, weiß ich es nicht, weil.
Er kann überall sein, er kann in Essos sein, er kann.
Überall, ja, genau. Wir kommen jetzt wieder nach, nicht nach Highgarn, sondern nach The Reach zurück. Ich habe mir jetzt extra hier diese Karte hier gesucht und gefunden.
Wo die Bauern ihre Ernte abtreten?
Naja, im Prinzip, ja.
Es ist eigentlich schon verladen, großteils.
Und andererseits, ich glaube, es geht jetzt mal, ich glaube, die sind jetzt erst auch noch an, also ich bin mir nicht sicher, ob die bereits Ernte mit sich führen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal angedacht, dass jetzt der Tali und der Bran den Bauern ihr hart erkämpftes Korn abluchsen. Ich glaube, das kommt jetzt erst. Ich glaube, so schnell geht das nicht, dass man das zusammentrommelt. Ich glaube, der wahre Grund der Karawane ist jetzt das Gold.
Ich glaube, dass man schon auch gesehen hat, dass da schon recht viel Korn drauf war und so
ja?
Fässer und
Fässer,
so weiter.
Fässer, ja, aber vielleicht sind es nur die...
Also ich habe das interpretiert, als wäre das...
Könnte schon recht haben, ja, will ich jetzt gar nicht anzweifeln. Jedenfalls, sie kommen jetzt zu Blackwater Reach. Und ich habe gedacht, Blackwater Bay und habe dann auf der Karte nachgeschaut, das ist wirklich die Grenze von quasi von dieser Region Reach, wo Highgarn die Hauptstadt ist, und King's Landing. Also wirklich einmal über den Fluss drüber und dann noch ein paar Schritte und dann bist du in King's Landing. Also sie sind jetzt wirklich schon fast zu Hause.
Also die Dani macht quasi ihren Plan, für den sie von Anfang an schon...
Nicht ganz. Sie hat sich, glaube ich, dazu überzeugen lassen, nicht die Stadt anzugreifen, sondern den Trupp der Lannisters. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Weil sie redet ja davon, dass die Stadt anzugreifen ist, genau wie alle anderen Invasionsmächte immer gemacht haben. Und da leiden immer die Bauern und die Bewohner der Städte halt drunter.
Man kann sagen, Danny Ante Portas von King's Landing.
Danny Ante Portas trifft's. Und wiederum, Körnchen, Wahrheit, das du gefunden hast im Vorhinein, Drache versus Skorpion. Aber ich greife vorweg, rollen wir das Ganze von hinten auf oder von vorne vielmehr. Wir sind jetzt kurz vor King's Landing, die Karawane ist so kurz vom Dahinrollen und auf einmal
hört man Getrappel.
Hufgetrampel, um genau zu sein. In dem Moment war mir persönlich schon klar, oh, das können nur die Dothraki sein, die Riesenreiterhorde.
Ich war mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, es war logisch, weil recht viel mehr Player gibt es momentan nicht.
Ja.
Aber ich bin halt noch immer, in meinem Kopf ist noch immer nicht, dass man einfach so schnell Schauplatz wechselt.
Genau.
Vor allem, dass das auch niemandem auffällt. Okay, ja, ich drücke ein Auge zu.
Ich denke mir ja, Danny, wenn sie auf den Drachen reitet, kann ja schnell wo sein. Aber sie musste ja auch ihre ganze Armee mitbringen. Und Tyrion ist auch am Start. Und die können nicht alle auf Drachen reiten.
Also da kann man realistischerweise sicher von einer Reise von, keine Ahnung, zumindest 3-4 Tagen rechnen.
Genau, sie müssen von Dragonstone weg, irgendwo anlanden und dann an Land noch ein Stückchen gehen.
Wobei die Armee großteils schon an Land war.
Du glaubst, dass das der Teil ist, der...
Ich glaube schon, ja. Weil ich glaube, dass so ziemlich alle...
Aber jetzt nicht... Okay.
Ist ja eigentlich auch egal. Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das... Dass
ich kann mir nicht vorstellen...
Also, Fast Travel Activated ist.
Selbiges wie... Ich habe es, glaube ich, vor 2 Folgen angesprochen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Leute welche Informationen kriegen. Weil einerseits hat die Danny so ein gutes Intel, so eine gute Spionage... Netzwerk anscheinend, dass sie genau weiß, wo die Lannisters sind.
Naja, sie hat gewusst, dass Highgarden gefallen ist.
Ja.
Und sie ist, glaube ich, einfach wütend dahin geprescht.
Und du glaubst, die Dothraki, die reiten die ganze Zeit wütend schreiend vor sich hin, bis sie irgendwann auf die Lannisters treffen?
Ja. That's sehr how we roll in Dothrakiland.
Gleichzeitig, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Danny ein Spionagenetzwerk hat und deswegen weiß, dass die Lannisters dort sind, wieso weiß Cersei's Spionagenetzwerk nichts davon, dass eine Riesenarmee sich
das stört mich eben.
Reich marschiert.
Bei allem Fast Travel, das jetzt stattfindet, es ist halt einfach nicht glaubwürdig, dass da niemand die Kunde kriegt. Vorher hat man von jedem Schatz die Kunde mitkriegt,
ja.
Seine Raven sofort wegen jedem Blödsinn.
Ja.
Aber jetzt, dass da tausende Leute marschieren,
ja.
Was einfach Staubwolken wie bis ja. Zum Horizont.
Man hört es aus Kilometern Entfernung.
Die plündern, saufen, scheißen alles zu, also man ja. Kann eine Armee nicht bewegen, ohne dass das auffällt. Und ja, egal, wir müssen das, glaube ich, einfach hinnehmen und ich bin auch gewillt, das hinzunehmen, weil ich Game of Thrones einfach trotzdem sehr, sehr gern mag.
Ja.
Aber in Sachen, ich muss einfach sagen, lang war Game of Thrones einfach das Herausstechende unter all den Fantasy-Epen, weil es halt irgendwie realistisch war, unter Anführungszeichen. Ja. Natürlich hat es in der Welt Elemente gegeben, die man zur Kenntnis nehmen hat müssen, Drachen und so weiter. Aber trotz alledem war das Universum glaubwürdig in sich. Mhm,
genau, in sich.
Und
das ist der Punkt.
Das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen gebrochen. Ja, ich drücke ein Auge zu. Oh.
Ja.
Aber es ist halt, ja, es ist nicht mehr ganz das, was es mal war.
ich möchte dich nochmal kurz fragen, du hast jetzt letzte Folge noch dran gezweifelt, dass das wirklich passiert ist, was der Tyrion erzählt hat?
Das ist offenbar passiert. Ich meine,
jetzt nimmst du es schon an.
Ja, sicher.
Es ist nicht böse gefragt, so bist du immer noch sicher, sondern man könnte ja immer noch argumentieren, okay, Tyrion hat uns nicht genau erzählt, was in Castle Rock passiert ist.
Nein,
ist der Teil vielleicht wirklich.
Das Problem war, ich habe schon gedacht, dass das passiert ist, ich habe es nur einfach schlecht erzählt gefunden,
okay. Weil
so wie es erzählt war filmisch, war es mir nicht klar.
Könnte es auch erlogen sein.
Es war wie, keine Ahnung.
Ja, wie ein
Edgar Wright-Film, wo sie fünfmal erzählen, wie sie in die Bar stürmen
oder und jedes Ocean's Mal Eleven, ja.
Lola rennt von mir aus.
Ja.
Ja.
War das Ocean's Eleven?
Ich habe keine Ahnung.
Wo sie den Plan erzählen und dann einen anderen Plan machen? Naja, wurscht. Spoiler für Ocean's Eleven.
Bei Ant-Man war es, glaube ich, auf jeden Fall öfter mal so eine Planungsphase. Egal.
Genau. Und natürlich bei Knights of the Holy Grail. Ritter der Kokosnuss. Gut, wir schweifen ab. Also, genau. Also, ich sag mal, ich möchte ein Auge zudrücken, wenn wir dann so eine geile Drachenszene sehen. Weil, bam, 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 nicht nur Dothraki sind jetzt hier am Marsch, ist das falsche Wort, am Daherreiten. Dothraki World Tour, ich glaube, zum ersten Mal Dothraki auf, oder in Westeros, die ja sonst immer auf Essos waren, weil sie einfach keine Boote wollten, hatten.
Und weil sie glücklich haben. Waren auf Essos.
Und, genau, und dort genug zum Plündern und Vergewaltigen war. Wobei ich das nicht, ich möchte nicht alle Dothraki über einen Kamm scheren, ja. Nicht alles Plünderer und Vergewaltiger. Jedenfalls, jetzt sind sie in Westeros und plündern zumindest mal. Naja, plündern ist das falsche Wort. Sie
kämpfen.
Greifen an. Unterstützt von Dany und einem Drachen. Erstmal nur einer, oder?
Ja,
war glaube ich nur der, auf dem sie geritten ist. Ja, wir sehen dann geile Einstellungen von Dothraki, die von Pferden runterspringen, die auf Pferden stehen und Bogen schießen. Ich fand's geil. Wie fandest du?
Es war extrem geil. Es war nach Battle of the Bastards der beeindruckendste Moment bisher. Und nicht nur wegen der Schlacht, nicht nur weil ich jetzt blutgeil bin, sondern weil es wirklich, wirklich spannend war. Es war wirklich, ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass sie gewinnen werden, aber ob die Dany da nicht irgendwie verwundet wird und von dem Drachen fällt oder so. Ob nicht womöglich ein gewisser Jaime gefressen wird. Es hätte alles passieren können.
Das ist
wirklich, wirklich spannend.
Das Geile nach wie vor Game of Thrones, was es wirklich gut kann, ist, uns auf beiden Seiten einer Schlacht sympathische Elemente zu präsentieren. Ich habe mich um Jaime ähnlich gesorgt wie um Dany. Vielleicht sogar noch mehr. Ich möchte es nicht so sagen. Aber Jamie ist der interessantere Charakter für mich, sage ich mal so.
Ich muss sagen, dass ich in der Schlacht, vor allem wie Bronn da zu dieser Speerschleuder rennt,
ja.
Da hat sich mein Herz entschieden, auf welcher Seite ich stehe. Und ich habe mir gedacht, Wer du Arsch, wer du schießt den Drachen, da ist
drunter. Okay.
Gesagt, ja. Also, da habe ich mir wirklich gedacht, verdammt, bitte Drache, frisst den Trottel endlich. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen auseinander. Da war ich wirklich mit kindlichem Eifer auf Dannys Seite. Und ich finde auch, Jamie, obwohl die Tat durchaus glaubwürdig war, finde ich. Weil ich, also ich finde, man hat so gemerkt, Jamie, also wie er,
welche Tat?
Wie er auf Danny zureitet.
Ja.
Ich glaube, er hätte es sich einfach nie verziehen, wenn er es nicht gemacht hätte. Und darum hat er es gemacht.
Das ist der klassische
Jamie. Er hätte nie seiner geliebten Schwester unter die Augen treten können, wenn er es nicht gemacht hätte.
Ja.
Und trotzdem habe ich mir gedacht, du Volltrottel, es kehrt eigentlich, dass du gefressen wirst.
Nicht, du hast es verdient. Gedacht. Tyrion hat ziemlich genau diese Worte gesprochen. Irgendwie fucking idiot oder so, glaube ich, hat er gesagt.
Er hätte einfach gefressen können in dem Moment.
Ja. Naja. Ja, also es geht rund.
Aber Feuer. Es kann natürlich nicht passieren, weil sonst könnte Jamie ja dann Cersei nicht töten.
Was deine? Okay. Vielleicht mit dem Valyrian Steel Dagger. Na, dass der in den Süden kommt, ist jetzt.
Wer weiß.
Ja. Du hattest gerade
einen Arya Anfall. Tötet. Jamie nimmt sein Gesicht und tötet Cersei. Prognose für 2018.
Mit dem Euder.
Mit jo, dem Dagger. Du hast
den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit dem verdammten Dolch, der eigentlich das Ganze erst ausgelöst hat. Ich glaube, du hast das Game of Thrones
gewonnen. Wir brauchen immer weiter schauen.
Na, passt. Podcast beendet. Getan. Wir wissen, wie es ausgeht. Das könnte aber echt sein, gell?
Ja, wäre ein bisschen kitschig, aber.
Ja.
Wie gesagt, das ist mittlerweile kitschig.
Weil, ich meine, es hat wirklich alles hat seinen Lauf genommen in dem Moment, wo der Jamie den Bran vom Kirchturm, oder nicht Kirchturm, von diesem Turm runtergekickt hat. Weitere Folge wollte ihn umbringen lassen, mit diesem Dolch. Und jetzt könnte natürlich dieser Dolch wirklich auch das Ende wieder sein von dem ganzen Trubel. Das wäre natürlich spannend. Jo, wie kannst du mich so spoilen? Das ist ja furchtbar. Interessant. Sehr gut. Na gut, bleiben wir nochmal kurz bei dieser Schlacht. Wir sehen einen Haufen Feuer, weil natürlich Drache geil Feuer speit und ich fand, das war richtig
gut gemacht. Extrem gut, extrem
also
gut.
Also du hast noch im Hintergrund so diese komischen, was sind das, Tafelberge von Highgarden. Die haben ein bisschen nach CG ausgeschaut. Highgarden selbst, die Stadt.
Ja, aber das war
ein so ein bisschen nach Matte Painting.
Ja, aber das geht
aber schon. Dann, wo das Feuer kam, meine, der Drache schaut sowieso immer geil aus, aber dann, wo das Feuer kam, dann war ich, wow, wie haben sie das
und gemacht? Auch die Explosionen waren echt schön. Also ja, diese,
das war so richtig.
Mit so richtig nochmal so richtig nachpumpt.
Genau. Und so was dann unter der Hitze des Feuers dann erst recht zu.
Und auch wie die Leute einfach zerfallen, also zu Staub zerfallen.
Voll Asche. Ja.
Richtig schön und spannend und fantastisch.
Ja. Wir haben dann diesen Showdown, also der Bron kämpft sich so durch zu dieser Scorpion. Er legt dann erstmal den Dothraki mit einem riesen Speer. Fast ein bisschen Verschwendung, oder? Aber er muss sich, glaube ich, in dem Moment hier einfach helfen, sonst wäre er
ja, und zu vor allem, ich glaube, es war auch einfach so zur Wiederholung. Seht nur, was das Ding kann. Die Speere sind ziemlich lang.
Ja, und das Ding ist echt gut gebaut, weil er kann es relativ schnell hier rumschwenken. Ich glaube, die Römer hatten damals ein bisschen mehr Mühe, mit dem Ding zu zielen, oder?
Ja, wobei ich mir einbilde, dass ich in irgendeiner spannenden Doku mal gesehen habe, dass die Chinesen vermutlich schon vor 1000 Jahren, weil die immer viel früher dran waren als der Rest der Welt,
ja,
Repetiersperrschleudern gehabt haben. Also mehr oder weniger genau solche Dinge, nur dass die Speere von oben reinfallen und wirklich rausgeflattert werden.
Ja, sehr cool. Ja, jedenfalls, Bronn bedient dieses Skorpion und er schießt dann tatsächlich einen Pfeil, also ich glaube mit dem insgesamt dritten Pfeil trifft er dann wirklich diesen Drachen.
Ich glaube, ja.
Alle sind überrascht, also ich glaube, der Drache ist überrascht und Danny ist überrascht. Der Plan funktioniert, du kannst.
Sie fällt wie aus allen Wolken.
Ja. Dann kurze Szene, die mich sehr an Drachenzähmen leicht gemacht erinnert hat, wobei das als großes Kompliment hier anführen möchte. Drache erfängt sich gerade nochmal und plättet dann das Ding, was ihm gerade einen Dorn in die Schulter geschossen hat. Allerdings, Bronn kann sich retten. Genau, und dann leider kommt die Szene. Also, ich möchte nur kurz zum Bronn sagen. Du hast vorher angedeutet, dass ich dir widerspreche, dass ich in einem Kampf Danny gegen Bronn zu Bronn helfe oder Drache gegen Bronn. Ich bin mir echt nicht sicher, aber es ist ein Interessenskonflikt. Wobei, sie haben es mir ein bisschen leichter gemacht, indem der Bronn in der Folge nicht mehr so sympathisch war wie sonst. Sonst war er echt ein sympathisches Arschloch und in der Folge war er mehr Arschloch als sympathisch.
Ich finde, er war ziemlich so wie immer.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat er mir früher besser getaugt. Das Einzige, was lustig war, wie er über den Namen von dem Tali gelacht hat, den Dicken.
Es kann nicht immer alles lustig sein. So wie die neue Red Hot American Summer Staffel, die ist auch nicht lustig.
Hast du schon geschaut?
Teilweise.
Okay, anderes Thema. Wir haben dann die Szene, dass Jamie auf Danny zureitet, die gerade ihren Drachen versorgen will, den Speer aus seiner Schulter ziehen will. Und im letzten Moment, Drache will schon Feuer speien in Richtung Jamie, kommt von der Seite jemand.
Vermutlich Bron, nehme ich mal an.
Oder Dicken. Ich bin mir nicht sicher, weil sie haben den Dicken so aufgebaut in dieser Folge.
Als Neuen.
Als Neuen, genau.
Ja, aber der kann mit seiner klobigen Rüstung nicht so...
Der war ja am Pferd. Der kam ja am Pferd angeritten, so habe ich das gelesen. Der hat gerade so den Pfad gekreuzt und im letzten Moment runtergerissen.
Ja, es macht Sinn, dass das der neue beste Freund vom Jamie wird vielleicht. Die neue Brienne.
Ja, keine Ahnung, warum das jetzt der Dicken war und nicht der Bron, war es jetzt ehrlich gesagt noch nicht.
Wir wissen eigentlich beide nicht. Wir wissen nicht, ob es so war.
Wer es war, genau. Es könnte theoretisch auch Tyrion gewesen sein. Na gut, nein, das geht sich nicht ganz aus. Der war zu weit weg.
Aber Dicken, egal wo er jetzt sein wird, er wird auf jeden Fall jetzt erkennen, dass man die arme Königin gegen die böse Danny verteidigen wird müssen.
Ja.
Und wird klar zu seiner Seite stehen. Ja. Nehme ich mal an.
Jamie und vermutlich auch sein Retter fallen dann in diesen See rein, gehen erstmal unter, aber was sagst du, stirbt jetzt Jamie am Grunde des Sees? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der wird jetzt seine Rüstung entledigen und meine Prognose ist jetzt, er wird der Geisel. Und sie tauschen ihn vielleicht gegen Yara und
Konsort. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass... Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ich bin davon ausgegangen, dass halt irgendwo ein Land kreit, so wie Theon und zu Cersei zurückkriecht. Aber eigentlich gefällt mir die Idee mit der Geißel, nämlich aus dem Grund, weil das sicher zu spannenden Dialogen zwischen Jaime und Tyrion führen könnte.
Ja.
Aus dem Grund hoffe ich gerade, dass sie ihn aus dem Wasser ziehen und geißeln.
Wir hatten doch mal das Gegenteil. Also einerseits war der Jaime schon mal gefangen.
Auch wenn ich nicht glaube, dass... Tyrion Jamie eintauschen wird.
Aus brüderlicher Liebe? Oder warum?
Weiß ich nicht.
Zu wertvoll.
Nein, ich weiß nicht, was der Deal bringen soll, Yara gegen.
Naja, nicht nur Yara, auch die
Yara.
Dornish Princess oder Königin. Weil ich weiß es nicht ganz, was mit Dorne passiert. Ich glaube, Dorne hat da eine wichtige Armee.
Ich glaube, Dorne ist verloren. Dorne ist.
Verwechselt es nicht mit Highgarden.
Naja. Die Blind Sands.
Ja, aber die haben ja Armee, die wollten sie ja eigentlich abholen. Die Yara wollte ja eigentlich nach Dorne, um dort die Armee abzuholen und dann nach Norden zu gehen, nach Richtung King's Landing. Das war ja eigentlich der Plan, deswegen waren sie am Weg dorthin, bevor sie abgefangen wurden von Euron. Aber, wissen wir jetzt nicht, schauen wir mal, was jetzt mit Jamie passiert. Aber ja, hier treffen auch wieder zwei Brüder aufeinander, die sie lange nicht gesehen haben.
Das habe ich auch ein bisschen unglaubwürdig gefunden, dass Tyrion halt klassisch, ich sag's wieder, High Fantasy-mäßig, immer die wichtigen Szenen am Schlachtfeld gerade beobachtet. Nämlich, oh, da ist Jamie. Ich sehe genau, was Jamie treibt. Das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe, wo Gandalf und Aragorn sich immer im richtigen Moment über 500 Kilometer hinweg anschauen, wenn irgendwer was Episches macht. Ja. Wurscht, ich habe die Folge geliebt. Das ist für mich, glaube ich, die zweitbeste Folge überhaupt.
Okay.
Das hat mich extrem gefetzt. Weil welche ich wirklich
schon liebste?
Battle of the Bastards.
Okay.
Die finde ich einfach aus dem Grund, weil sie die meisten wirklich Blockbuster locker in den Schatten stellt, was Inszenierung und Drama betrifft.
Mhm.
Also vor allem weniger wegen der Schlacht. Also es geht mir mittlerweile gar nicht mehr so ums Gemetzel und Geblute, sondern einfach, weil ich wirklich, wirklich mitgefiebert habe, weil ich echt nicht gewusst habe, wird die Danny da erst runtergeschossen. Ich glaube nicht, dass sie stirbt, das habe ich nicht gedacht, aber es hätte ruhig sein können, dass sie runtergeschossen wird und halt wieder, keine Ahnung, wieder einen vernichtenden Schlag einsteckt, einfach um die Lannisters erst noch mehr als Antagonisten aufzubauen, damit dann, damit es gegen Finale hin spannender wird. Mhm. Aber so war die Folge erst am Anfang eigentlich sehr auf Seite der Lannisters, die haben den Schatz gekriegt, den sie erst offenbar wieder verloren haben. Womit die Bank dann wohl auf der Seite der Danny ist.
Ja.
Weil ich nehme mal an, dass die den Schatz jetzt ein, gecached.
Entweder es wird einkassiert
oder das Gold geschmolzen.
Exakt. Das könnte natürlich auch sein.
Das wäre sehr lustig. Das würde ich irgendwie lustig finden.
So oder so. Ich
glaub, auf jeden Fall, es hat sich alles wieder ein bisschen geändert, relativ schnell
ja,
eigentlich.
Cersei wird ihr Gold jetzt erstmal nicht kriegen, ja. So viel kann man, glaube ich.
Ja, oder du ableiten. Hast recht und das war wirklich. Nein, das war nicht. Das hat geheißen Jaime jetzt beim Gold. Also das Gold muss in dieser Schlacht gewesen sein.
Ich glaube schon. So, ja. So hätte ich es gelesen.
Na, muss es sein. Sie hat gesagt, Jaime beauftragt, also macht das persönlich.
Ja.
Jaime war dort, also muss das Gold auch dort sein.
Würde ich so sehen. Ja, also alles
Danny andere wäre. Wär,
ja.
Danny ist jetzt quasi wie.
Jetzt kann sie auch bei der Bank of Braavos dann Kreditnehmer werden wahrscheinlich, wenn sie noch mehr Geld braucht oder sich eine Flotte kaufen. Ich weiß nicht, was man mit dem Geld tun kann dann.
Wie wird Cersei reagieren? Lass uns heitere Prognosen stellen.
Das ist eine gute Frage. Vor allem, es hängt ein bisschen davon ab, was jetzt mit Jaime passiert. Wobei ich mir auch nicht mehr sicher bin, was wäre, wenn Jaime jetzt eine Geisel wäre, würde sie...
Ich glaube, sie wird komplett auszucken einfach. Sie wird...
Also es, er bedeutet ja schon noch was, glaubst du?
Ja, schon. Naja, wobei sie hat immer noch in Euron dann. Also sie könnte dann mit dem Euron quasi ein diabolisches Amok
bilden. Ich glaube nicht, dass sie den Euron mag. Ich glaube, das ist wirklich nur Mittel zum Zweck für sie.
Naja, aber wenn der Jaime wirklich weg ist, dann muss der Euron halt einspringen und den Jaime da wieder rauskitzeln.
Okay. Also du glaubst, sie würden einen Ausfall aus King's Landing riskieren? Mit ihrer
Armee? Wenn King's Landing jetzt wirklich belagert ist. Die Frage ist halt auch, kann Euron am Land irgendwas reißen oder ist er wirklich nur auf See effektiv?
Ich glaube, zu verachten ist jetzt das nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze King's Landing-Geschichte ein bisschen schon noch ein bisschen Status Quo quasi erklärt wird, aber dann ein bisschen pausiert wird und dass jetzt die White Walker-Sache erste kommt. Dass jetzt der erste Krieg im Norden kommt und dann so am Ende der nächsten Staffel dann King's Landing besiegelt wird.
Mhm. Okay.
Aber
interessant.
Ich werde jetzt, nachdem ich
den Folgenname der nächsten Folge schon gelesen habe, wäre jetzt unfair, wenn ich da jetzt irgendwelche...
Der große Krieg im Norden. Die Schlacht um King's Landing.
Also ich werde nicht spekulieren, aber freue mich jedenfalls
drauf. Als John im Alleingang King's Landing eroberte.
Als Jon Snow Weiß und Benioff tötete oder so. Keine Ahnung. Das ist die volle Meta-Episode. Das wäre interessant. Und es gibt gar keine siebte mehr und keine sechste mehr.
Naja, man muss bedenken, ich meine, wenn man zum Beispiel andere große Serien hernimmt, wie Breaking Bad, ohne zu spoilern jetzt, oder, also ich sage jetzt so viel, dass man es nicht als großen Spoiler sieht.
Ja.
Da ist das eigentliche Finale, also zumindest das, auf das ich die ganze Zeit hingefiebert habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen vor dem eigentlichen Finale.
Also die vorletzte Folge war es, glaube ich, ja.
Wo man sich dann eigentlich denkt, okay, warum gibt es jetzt noch Folgen? Was passiert jetzt noch? Und es kann, finde ich, in Game of Thrones durchaus auch so sein, dass jetzt, keine Ahnung, Cersei oder Jon oder so einfach jetzt die Staffel noch sterben und dass dann nächste Staffel, keine Ahnung, der große Harry Potter-Twist 30 Jahre danach. Na, keine Ahnung, aber...
Meine Theorie ist nach wie vor, dass jetzt keiner der Big Players stirbt.
In der Staffel?
In der Staffel.
Hast du Olenna als Big Player gesehen?
Ah, scheiße. Nein. Okay, touché. Ja, doch. Olenna wäre so jemand, wo ich nicht dachte, dass sie stirbt. Also da war ich wohl etwas zu naiv.
Aber man muss halt auch sagen, dass ich glaube, in der zweiten Folge pro Staffel muss immer irgendwer wichtiger sterben. Ich weiß nicht mehr, wie es in der sechsten war, aber Red Wedding und diese ganzen Geschichten waren, glaube ich, immer die zweite Folge.
Na, ich glaube nicht.
Dann war es Purple Wedding zweite Folge. Egal.
Vielleicht.
Die zweiten Folgen sind in meinem Kopf.
Die letzte Folge war die dritte Folge. Wir sind jetzt in der vierten Folge. Oh. Also Lena ist in der dritten Folge gestorben.
Dann vergiss, was ich gesagt habe. Okay.
Vielleicht ist es immer die dritte Folge. Ich weiß es auch nicht. Ich würde nur irgendwas sagen. Das habe ich vergessen. Ja, egal. Vielleicht ist das lieber das Zeichen. Das
als vielleicht noch als Anekdote. Ich habe tatsächlich, also ich bin da so auf meiner Couch gesessen mit dem College-Block am Schoß und habe also Notizen gemacht. Und ich habe tatsächlich die Leinwand angeschrien, wirklich laut. Und das passiert selten, dass ich, wenn ich allein daheim bin, irgendwas Lautes von mir gebe. Und ich habe gesagt, oh fuck, Danny. Wie sie da am Drachen daher gleitet. Und ich war wirklich keine Ahnung, wie ein Fußballfan begeistert und bin wirklich kurz echt abgegangen und
begeistert wie ein Fußballfan.
Okay. Um meinen genauen Wortlaut zu zitieren. Oh yeah, Danny, fuck yeah. So steht's auf meiner Notiz.
Wenn ich unseren Episoden einen anderen Titel geben könnte, würde ich jetzt diesen Titel hier schreiben. Aber dann würden sie wahrscheinlich ja irgendwo zensieren. Ja. Na gut, aber ich glaube für heute, du warst begeistert von der Folge, ich war auch sehr angetan. Ich tue mir immer ein bisschen mehr schwer, die jetzt so einzuordnen. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer fällt, dass ich sage, die war jetzt gut und die war schlecht.
Aber bisher haben mir die Leute immer vorgeworfen, dass ich alle Folgen immer gut finde, auch die, die alle anderen schlecht finden. Letzte Folge habe ich gesagt, die Folge war schlecht und habe dafür vielerorts eine aufs Maul gekriegt.
Und die Leute metaphorisch hoffentlich.
Es war die beste Folge überhaupt. Ich habe wirklich von Leuten gelesen, dass es die beste Folge überhaupt gewesen sein soll.
Ich gehe mit dem Blödsinn,
dass weil das ist Battle of the Bastards. Aber
ich gehe mit dem mit, dass die letzten 15 Minuten handwerklich nicht das Grüne vom Ei, das war das Grüne vom Ei, nicht das Gelbe vom Ei. Das war, hat mir anders zugesagt. Ich fand so die Geschichte, die sie erzählt hat, gut, aber handwerklich, und das überrascht mich, weil normalerweise die Regisseure von Game of Thrones mittlerweile alle ihr Handwerk mehr als nur verstehen. Also die sind da richtig gut. Sind ja, glaube ich, wiederkehrende Regisseure. Also ich glaube, was hat man da jetzt, ne? Noch ein neuer dabei war. Aber die war etwas seltsam, die letzte Folge, wie die aufgehört hat. Einfach handwerklicher Sicht, ja. Wie sie geschnitten war, wie der Flow gegangen ist.
Es geht wirklich überhaupt nicht um die Handlung. Die war echt interessant.
Ja. Handwerk.
Snow und Danny treffen aufeinander und so. Mhm. War gut. Und mich hat es auch nicht gestört, dass man die Schlachten nicht gesehen hat. Das war durchaus in Ordnung. Es war einfach nur, wie es erzählt worden ist, hat mir nicht gepasst.
Ja, heute handwerklich alles top.
Zumindest zu unserer Zufriedenheit.
genau, aber mit der heutigen Folge wäre es das. Nochmal kurz die Wiederholung. Feedback, Fragen aller Art, wie auch immer. Gerne uns eine Mail schicken. westeros@kinofilme.com oder auf die Website gehen, kinofilme.com/podcast und da unter dem Beitrag, den man kommentieren möchte, einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über Interaktionen und versuchen dann auch gegebenenfalls zu antworten oder das in der Serie, also in unserem Podcast zu besprechen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet oder uns sogar ein iTunes-Review dalasst, eine Sternebewertung, wie auch immer. Dazu Lichtspielcast suchen, das ist der Podcast-Feed, unter dem wir erscheinen. Lichtspielcast ist übrigens der Podcast, den ich mit zwei anderen Kollegen gemeinsam mache zu den Themen Filme, Serien und Games. Für heute bleibt uns nichts mehr über, außer uns zu verabschieden. Hoffen wir, seid natürlich nächste Woche wieder dabei, wenn frühmorgens die Wintersonne über Westeros aufgeht. Das behalten wir jetzt bei. Das war ein guter Einwand, Jo. In diesem Sinne, macht's es gut. Ciao.
Ciao, ciao.